Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Becker Petković, der allerersten von einigen Roland Garros Folgen. Denn Boris, vor genau 7 Minuten ist das Roland Garros Draw gemacht worden. Also wir sind so frisch, so nah dran waren wir noch nie. Wie geht's dir? Wo bist du? Wie hast du das Draw beobachtet? Da gibt's ja nicht so viel zu beobachten, außer auf ein paar Namen zu glotzen.
Nein, aber du hast genau den Punkt erwischt. Das ist ganz frisch, also 7 Minuten alt oder mittlerweile 8 Minuten alt. Also die ganze Tenniswelt wartet auf die Auslosung Roland Garros. Auch ich bin in Mailand und in der Tat haben wir südlich der Alpen schon Sommer, 28 Grad. Und deswegen bin auch ich ein bisschen, sag mal, rotbraun. So richtig braun werde ich nicht, aber so rotbraun. Und da Wochenende soll es 30 Grad hier werden. Also hier ist der Sommer schon knacke. Und wo bist denn du gerade?
Ich bin zu Hause in Darmstadt. Ich fahre morgen nach Paris, bin dann ab Samstag vor Ort. Ab Samstag ist Medientag. Da werden wir auch noch darüber sprechen. Die Spieler und Spielerinnen haben gedroht zu boykottieren den Medientag. Das will ich mir natürlich ganz nah angucken. Das werden wir für diejenigen, die daran interessiert sind. Wir werden jetzt erstmal über die Felder sprechen, die gerade ausgelost wurden. Und gegen Ende geht es um die Preisgeldfrage. Die Spieler und Spielerinnen haben gedroht, zuerst komplett zu boykottieren, also gar nicht zu spielen bei dem French Open. Dann war es ein Boykott der Pressekonferenz. Dann war es ein Boykott der Interviews. Also sie wissen genau, selbst nicht so ganz genau, wie sie boykottieren wollen, aber sie wollen mehr Geld. Das ist ganz wichtig. Sie wollen mehr Geld. Ja. Das werden wir am hinten raus alles besprechen. Also für diejenigen, die daran interessiert sind, bleibt dran. Jetzt gehen wir erstmal auf die Auslosung ein. Du hattest die Chance, drüber zu fliegen. Wie gesagt, es ist gerade vor 8 Minuten gemacht worden. Also wir haben einmal drüber geguckt und versuchen jetzt unser Bestes da durchzusteigen. Aber wir fangen bei unserem Goldjungen an, bei Alexander Zverev. Der hat es nicht so leicht erwischt, Boris, obwohl er die Nummer zwei der Setzliste ist.
Nein, erstmal grundsätzlich hast du natürlich als Spieler keinen Einfluss auf die Auslosung. Insofern musst du das nehmen, was gezogen wird. Ich kenne auch keine gute oder schlechte Auslosung, sondern das ist ein erste Runde-Spiel und um den Titel zu gewinnen, musste die erste Runde und dann die nächsten 6 auch gewinnen. Aber es gibt natürlich Spieler, gegen denen spielt man lieber und Spieler, wo man ein bisschen Skrupel hat oder vielleicht sogar Angst. Und das geht jedem Spieler so übrigens.
Also auch in meiner Zeit oder auch hier. Wie war das eigentlich bei dir, wenn du die Auslosung von einem Grand Slam hattest? Wolltest du ungefähr wissen, wer bei dir ist oder wirklich immer nur die nächste Runde? Wie warst du da persönlich drauf?
Ja, ich schaue dann immer, wer ist der Gesetzte in meine Viertel oder in meiner Seite und so natürlich.
Also der Höhergesetzte oder dann die dritte Runde schon. Nee, die Höhergesetzte. Okay, das hast du dir. Ja.
Der Höhergesetzte, man kann ja das Auge, wenn es dann mal auf die Auslosung schaut, nicht bremsen. Also das rutscht dann runter oder hoch, ohne dass man es wirklich will. Also ich habe versucht, immer mir anzuschauen, wo ist der Gesetzte oder wer ist der erste Gesetzte, gegen den ich spielen müsste und natürlich meine erste Runde und logischerweise auch dann, wenn es in die zweite Runde geht, wäre es dann möglicherweise der nächste Gegner. Das kannst du gar nicht bremsen. Mhm. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der sagt nicht die Wahrheit. Das ist so.
Der lügt.
Also Zverev gegen den Franzosen Bonzi. Schwere Auslosung, erstmal immer schwierig in Roland Garros in Frankreich gegen einen Franzosen, weil dann spielst du gegen den Spieler und das Publikum. Und Bonzi kann auf Sand auch gut spielen. Deswegen muss er in der ersten Runde schon Vollgas geben. Aber vielleicht noch ein Wort auch zur Turnierplanung. Ich habe 3 Kreuze gemacht letzte Woche, als ich gehört habe, Sascha Zverev spielt nicht am Roten Baum. So leid mir es für die Hamburger tut und die Turnierveranstalter und die Sponsoren sicherlich, das Zugzwerg im deutschen Tennis ist Sascha Zverev. Aber er hat jetzt ein paar Tage echt mal die Ruhe verdient, körperlich und geistig sich zu erholen. Ich glaube, das war das Problem letztes Jahr, dass er eben geschwächelt nach Paris kam und dann irgendwann war eben der Tank leer. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die er seit langem getroffen hat, eben mal in Hamburg nicht zu spielen. Und deswegen rechne ich auf ihn. Also er ist zum ersten Mal überhaupt in der Lage seit langem, als Zweitgesetzter gegen den vermeintlich unspielbaren Sinner frühestens im Finale zu kommen. Das ist die gute Nachricht.
Ja, und das ist ein guter Punkt, den du machst, weil Bonzi empfinde ich auch als schwierig. Er ist jetzt vielleicht nicht so der Name, den man immer auf dem Schirm hat, aber er ist einer dieser Namen, die gesetzte Spieler nicht so gerne bei sich in der Nähe haben, weil er eben immer mal wieder für eine Überraschung sorgt. Ich erinnere an Wimbledon und US Open. Letztes Jahr hat er Daniil Medvedev in der ersten Runde zweimal hintereinander bei einem Grand Slam rausgenommen. Er hat letztes Jahr, ich glaube, war es gegen Carlos hat nicht in Madrid gespielt, aber gegen sehr hochgesetzten, vielleicht sogar Jack Draper, Satz und Break geführt, bevor er sich verletzt hat, musste dann in Madrid aufgeben und Jack Draper erreichte dann am Ende das Finale. Also er kann gut gegen Favoriten spielen. Auf der anderen Seite, was du sagst, ist ein super Punkt. Sascha muss von Anfang an da sein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für ihn, weil ich erinnere an Roland Garros vor 2 Jahren, als Sascha ins Finale kam, da hatte er in der ersten Runde keinen geringeren als Rafael Nadal. Und das war auch, da haben sich auch alle an den Kopf gefasst. Natürlich war es nicht Rafael Nadal, als er 25 war, sondern ein älterer Rafael Nadal und trotzdem Nadal in Roland Garros, wo er 14 Mal gewonnen hat, in der ersten Runde in 3 Sätzen zu besiegen, ist eine Macht und ist ein Joker, den du direkt auf die Platte legst. Und ich finde, das ist dann auch gleich so eine Botschaft an den Rest der Umkleidekabine, oder? Was denkst du?
Bin ich froh, dass ich so eine Tennis-Expertin neben mir habe, die Matcher auch von vor 2 Jahren sich dran erinnert. Ich weiß nicht mehr, was gestern passiert ist, geschweige denn von vor 2 Jahren. Und auch die Erfolge von Bonzi letztes Jahr in den Grand Slams können sich sehen lassen. Also wichtiger Punkt. Ich glaube, Sascha muss hier von Anfang an hundertprozentig da sein. Das kann zum Vorteil sein, dass er eigentlich sofort sein bestes Tennis spielen muss. Das macht es manchmal einfacher, dass man einfach nicht so viele Optionen hat, von wegen, ja, gegen den gewinne ich eh, da muss ich eigentlich nur in den dritten, vierten Gang kommen, braucht man den fünften, sechsten nicht. Ich finde das immer ein Vorteil für den besseren Spieler. Und er ist an 2 gesetzt. Er ist auf dem Papier her Favorit, um ins Finale zu kommen. Und so sehe ich das ehrlich gesagt auch ein. Weil insgesamt muss man klar sagen, Sinner ist der Favorit. Aber auch irgendwann wird der Italiener müde sein oder Kraft lassen oder eben auch nicht so gut geschlafen haben. Er ist auch nur ein Mensch und er ist nicht perfekt. Ich meine, die Serie, die er gerade hingelegt hat, ist außergewöhnlich. Es hat noch kein Spieler vor ihm geschafft, 6 Masters-Turniere in Folge zu gewinnen. Mhm. Und vor allem 3 Sandplatz, also die großen 3, Monte Carlo, Madrid und Rom. Es gab nur einen und der hieß übrigens Rafael Nadal. Also besser geht's nicht. Insofern ist Sinner der haushohe Favorit, aber auch er muss erstmal in der ersten Runde gewinnen. Gegen wen hat er da? Lass mich mal kurz gucken.
Warte, ich habe auch vor mir.
Auch wieder ein Franzosen. Ja.
Oh, auch Tabu. Ein Franzosen.
Ja, aber
genau, kenne ich nicht. Ja.
Ja. Und dann, wenn ich da weiter schaue, Girondolo vielleicht in der 2. Dann der junge Spanier Landaluz ist sehr gut. Mhm. Der erste Gesetzte bei Sinner ist ein weiterer Franzose, Moutin. Dann ist da noch in seiner Hälfte Struff spielt in der ersten Runde gegen Bublik. Daderi, Halbfinalist von Rom, Sascha geschlagen auf dem Weg, ist auch in dem Viertel sogar. Und Tiafoe ist da der nächsthöhere Gesetze. Also insgesamt finde ich die obere Hälfte mit Verlaub etwas schwächer als die untere Hälfte, wenn ich das so schnell sagen darf.
Sehe ich auch so wie du, ja.
Wenn ich nochmal einen anderen Deutschen sagen, Daniel Altmaier spielt in der ersten Runde gegen Ogier Aliassime. Mhm. Altmaier hat gestern Ben Shelton in Hamburg geschlagen, also da kommt es auch langsam wieder mit der Form. Ogier Aliassime spielte auch noch in Hamburg, ich weiß nicht, ob er gestern gewonnen hat. Also beide kommen dann kurzfristig nach Paris. Ich halte das eigentlich mehr für einen Nachteil, wenn man nicht so viel Zeit hat, sich zu akklimatisieren. Mhm. Aber es gibt so einige spannende erste Runde, die wir jetzt alles ab Sonntag geht's ja auch los. Sonntag ist die erste
Runde. Genau.
Früher war das immer montags, aber ähnlich wie in Melbourne fängt auch Paris an einem Sonntag an.
Ja, ich habe gleich eine Frage zu Jannik Sinner an dich. Eine erste Runde, auf die ich aufmerksam machen würde, wo ich fast, ich würde jetzt nicht sagen Upset Alert sage, aber was wirklich richtig schwer ist für den 11-gesetzten Andrei Rublev, der spielt in der ersten Runde gegen Ignacio Buse. Ignacio Buse kennt man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb, aber das ist ein richtig guter Sandplatzspezialist, der verdammt gut dieses Jahr auf Sand schon gespielt hat, extrem viele Matches gewonnen hat und jetzt auch in Hamburg, glaube ich, im Viertelfinale steht. Und die spielen in der ersten Runde gegeneinander. Finde ich für Rublev echt schwierig. Er mag den Sand ja eigentlich gerne, Monte Carlo-Sieger von vor ein paar Jahren. Aber das ist eine taffe erste Runde, auf die man vielleicht mit einem Auge drauf schielen sollte.
Ja, generell gibt's jetzt die jungen Wilden, die mehren sich gerade. Also Ignacio Buse, der Chilene, auch ein Senkrechtstarter in das Jahr, auch wieder erste 50, ist im Hamburg noch im Viertelfinale und auf Sand richtig cooler Spieler. Aber da gibt's dann noch einen, der kommt aus Spanien, der heißt Jodar. Der ist in der unteren Hälfte bei
ist Sascha Zverev, den halte ich. Ja.
Genau. Auch unglaublich starke Sandplatzsaison und der wird mit jedem Spiel eher besser als schlechter. Also den sehe ich auch so als sogenanntes Dark Horse. Dann Fonseca ist auch da, er ist auch erst 19, war leider in Hamburg verletzt, aber in Paris ist er wieder fit. Also Leonard Tien spielt gerade in Genf, hat Tsitsipas gestern rausgenommen. Leonard Tien ist auch erst 20. Oder 21. Also da kommen jetzt mehrere Junge, die den Arrivierten das Leben verdammt schwer machen.
Ja, und sag mal zu Jannik Sinner, also ich mach mir so ein bisschen Sorgen um ihn und natürlich keine Sorgen, weil du hast es gerade gesagt. Es hat noch nie jemand geschafft, so viele Masters-Turniere hintereinander zu gewinnen. Er ist mit Abstand der beste Spieler der Welt momentan, vor allem mit der, darüber werden wir auch noch gleich sprechen, vor allem mit der Abwesenheit von Carlos Alcaraz, der jetzt auch noch aus der Rasensaison rausziehen musste wegen seines Handgelenks. Also da kommt gerade keiner an ihn ran. Trotzdem, Boris, er hat so viel gespielt. Ich habe so zu 40% ehrlicherweise erwartet, dass er vielleicht sogar aus Rom rauszieht, dass er da vielleicht gar nicht erst spielt. Denn, und das sind die schlechten Nachrichten für euch Rothaarigen, Boris, die nächste Woche, und die nächsten 8-9 Tage sind über 30 Grad in Paris angesagt. Das gab es seit langem nicht mehr. Die letzten 3 Jahre waren verregnet. Davor war es kalt. Es gab mal einen Tag, der 25 Grad angedotzt hat. Aber jetzt wirklich 8-9-10 Tage Prognose, über 30 Grad. Wird das Jannik Sinner schaden? Vor allem in Anbetracht dessen, dass er so viel gespielt hat, oder glaubst du, an den kommt gerade einfach keiner ran? Da sind sogar die 30 Grad egal.
Wie du vielleicht weißt, bin ich mit Jannik Sinner und seinem Team sehr gut befreundet. Ja. Habe sie in Madrid gesehen und wir tauschen uns auch immer wieder aus. In Rom war ich live vor Ort, habe mir das Halbfinale gegen Medvedev angeschaut. Wir waren auch dann im gleichen Hotel. Ich habe sie immer beim Frühstück gesehen oder dann am Abend. Und die mussten schon schmunzeln über die Tatsache, irgendwie, dass ihn keiner stoppen kann.
Und, wirklich? Und meine, interessant.
Ja, also ich würde sagen, also natürlich wollen wir gewinnen, aber irgendwie, die meisten haben schon fast vor dem Match in der Umkleide voll verloren. Also die wenigsten, die auf den Platz kommen, glauben wirklich, dass sie eine Chance haben. Ich könnte es einige Namen nennen, ich tue es jetzt extra nicht. Eine da, der immer an seine Chance glaubt, ist nämlich Medvedev. Und das Spiel war ganz eng. Medvedev hat den zweiten Satz gewonnen, 7-5. Es war ein Abendmatch. Sinner hatte Krämpfe Anfang des Dritten, lässt den Physio kommen, braucht eine Verletzungspause. Und da gibt es auch diese Reglement, dass man Stand heute wegen einem Krampf keine Pause einnehmen darf, aber wegen einer vermeintlichen Zerrung. Jetzt, wo ist der Unterschied zwischen einem Krampf und einer vermeintlichen Zerrung? Ich meine, da ist es für die Schiedsrichter schwierig, da einen Unterschied zu machen. Und der Spieler nimmt natürlich diese Chance wahr, wo er irgendwann nicht genau sagen muss, was er hat. Also da muss man vielleicht auch das Regelwerk mal anschauen. Ich finde es in Ordnung, dass der Physio kommt, aber dann soll der Spieler auch sagen können, ja, ich habe gerade einen Krampf oder ich fühle, dass ich einen Krampf bekomme. Weil ich sagen will, Sinner war am Rande einer Niederlage, hat sich dann über die ersten Spiele im dritten Satz gerettet, hat dann frühes Break gemacht, aber war immer noch, sag mal, am Humpeln fast auf dem Platz. Und wie, was passiert denn in Italien oder wenn man einen Anlauf hat? Der Himmel öffnet sich, es fängt an zu regnen. Also es gab eine Regenpause, es gab eine Verzögerung.
Der Gott ist italienisch.
Ist doof. Also hätte Sinner das Match an dem Abend zu Ende spielen müssen, wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger geworden als dann am nächsten Nachmittag. Und das Nächste, als ich ihn gefragt habe in Madrid, also wie sieht Rom aus, sagt der Boris, wenn ich Rom nicht spiele, kann ich meinen italienischen Pass abgeben. Ich habe gar keine Chance. Und auch er sagt doch selber, für mich sind die Italian Open eigentlich so wichtig wie Roland Garros.
Mm.
Eben als Italiener. Und dazu kommt, es hat 50 Jahre kein Italiener Rom gewonnen. Der letzte, der hieß Adri Panatta, der war an dem Sonntag auf der Tribüne und hat ihm dann die Trophäe übergeben. Der Präsident von Italien war vor Ort. Also schöner hätte es für die italienischen Tennisfans nicht aussehen können, dass eben der erste italienische Sieger seit 15 Jahren, Jannik Sinner, heißt, Trophäe übergeben von Adriano Panatta vor den Augen des Präsidenten des Landes. Also die Azzurri haben alle gelächelt und es war auch noch wunderbares Sonnenwetter. Also es läuft gerade, aber ist die Frage der Zeit. Irgendwann bricht jede Serie, aus welchem Grund auch immer, irgendwann lässt du körperlich, geistig und hast doch keine Motivation mehr. Er hat gesagt, dass er am Montag dann zurück in die Berge, also nach Südtirol gegangen ist, um sich im Kreise seiner Familie wirklich zu erholen. Er hat gesagt, ich rühre den Tennisschläger nicht an, ich mache mich natürlich körperlich fit und so weiter und lasse mich behandelt, aber Tennis spielen nicht. Ist erst heute am Donnerstag nach Paris gereist, um einfach jede Minute Pause zu nutzen, um sich wieder vorzubereiten auf die schwierigste Aufgabe, die er überhaupt hat. Er hat das Turnier nie gewonnen. Er hatte letztes Jahr einige Matchbälle gegen Carlos Alcaraz, um einfach das Turnier wieder stark anzufangen.
Glaubst du, das reicht? Glaubst du, es sind jetzt, warte mal, Sonntag haben sie Finale gespielt, Montag, Dienstag, Mittwoch, 6 Tage knapp, vielleicht 7, je nachdem, ob er Montag oder Dienstag spielt. Glaubst du, das reicht an Erholung im Vergleich, wenn man darüber nachdenkt, wir reden jetzt über die Sandplatzsaison, aber Jannik hat Indian Wells gewonnen, Jannik hat Miami gewonnen. Er ist dann direkt nach Monte Carlo, hatte eigentlich kaum Zeit, sich auf Sand vorzubereiten, hat sofort in Monte Carlo gewonnen, dann direkt nach Madrid, dann nach, das sind 5 Riesenturniere, Highlights hintereinander, innerhalb von 2,5 Monaten hat er genügend Zeit, sich in 5-6 Tagen nicht nur zu erholen, er muss sich ja nicht nur erholen, sondern er muss auch gefestigt sein und bereit sein, in Roland Garros von Anfang an da zu sein. Bei ihm reichen wahrscheinlich 60%, du hast es gerade gesagt, den ersten Satz gewinnt er eh schon in der Umkleide. Aber er muss ja trotzdem spielen, er muss ja trotzdem, und es geht jetzt auf Best of 5, 30 Grad. Boah, ey, ich bin der größte Jannik Sinner-Fan, aber wenn er das schafft, dann hat er nochmal 10 Hüte von mir, die ich runterziehe, weil ich finde das energiemäßig, fände ich das, glaube ich, noch beeindruckender als letztes Jahr, als er aus dem Nichts kam und dann im Finale von Roland Garros 3 Matchbälle gegen Carlos Alcaraz hatte, weil das fand ich irgendwie für mich aus meiner Erfahrung als Tennisspielerin fast keiner Erklärung würdig, weil er so frisch war im Vergleich zu allen anderen. Weißt du, alle anderen hatten schon so viel gespielt und Jannik konnte eben an ein paar Sachen arbeiten, aber jetzt, boah, der hat so ein Pensum abgerissen, das wäre für mich der absolute Hammer, wenn er Roland Garros gewinnt, auch wenn alle es von ihm erwarten auf eine Art und Weise.
Ja, es ist eine historische Serie, man kann es nicht anders nennen. Was er gerade schafft, hat noch kein Spieler vor ihm geschafft. Diese vielen großen Masters-Turniere zu gewinnen, teilweise ohne Satzverlust die Turniere zu gewinnen. Und irgendwann,
was war deine längste Serie, Boris? Was erinnerst
du dich noch? Ich habe mal 3 Turniere im Herbst gewonnen. Das war
in der Halle dann,
Sydney, oder? Tokio, Paris, genau, wobei Tokio und Paris ein Masters war, Sydney nicht. Und ja, das gab es auch nicht. Auf halt 3 unterschiedliche Kontinente. Also Australien,
krass.
Japan.
Und dann bist du
und
hin und her
Paris.
Geflogen und hast einfach weiter gewonnen.
Also ich wusste auch gar nicht mehr, wann Tag und Nacht war, aber ich habe immer abends gespielt. Ich habe dann geschlafen, wenn ich musste, und war dann wach, wenn ich wach sein musste. Und die Serie war Sydney, Tokio, Paris und war dann noch im Finale des Masters damals. Das war meine längste Serie. Mhm. Aber nee, also ich weiß, was das heißt. Es ist unglaubliche Leistung von Jannik Sinner. Dann sagst du es, wir Rothaarige tun uns bei großer Hitze schwer. Ne? Du wirst braun, brauchst kaum eine Sonnencreme und wir werden alle krebsrot. Das ist doppelt schwer für uns. Umso erstaunlicher, dass es ihm nichts ausmacht. Aber die Frage ist ja, eigentlich an die Konkurrenz gerichtet, müsst ihr euch vielleicht mal besser anstellen. Also jetzt mal, klar ist er so gut, aber ich habe das Gefühl, die meisten glauben auch gar nicht an ihre Chance und gehen in das Spiel ran und erwarten eine schnelle Niederlage. Da muss natürlich die Szene auch nicht so anstrengen, um zu gewinnen. Wenn du ein Match 6-2, 6-4 gewinnst in der Stunde 20, bist du nicht beansprucht. Best of 5 ist anders. Es kann ja schon mal Satz gehen. Das heißt, je weniger Zeit er auf dem Platz in der ersten Woche verbraucht, desto leichter ist es in der zweiten Woche. Und ich habe jetzt einfach mal den Hut von Sascha Zverev an. Also der wird natürlich hoffen, dass jede Runde bei Sinner hart umkämpft wird, dass er Körner lassen muss, dass er einfach irgendwann mal in der zweiten Woche an seine Grenze kommt. Aber das sind jetzt alles Zukunftsmelodie. Yeah. Mal gucken, wie es läuft. Aber es ist also, du gewinnst einen Grand Slam nicht in der ersten Woche, aber du kannst ihn verlieren, wenn du zu lange bist.
Ja, das ist genau. Nee, genau, wie du sagst, wir können nicht in die Zukunft sehen. Ich frage mich nur, wie war das bei dir? Was war für dich anstrengender, körperlich oder emotional, diese Serie? Oder was? Oder bist du dann irgendwann so auf Autopilot, dass du gar nichts mehr merkst, bis du irgendwann danach so denkst, boah, krass, was habe ich eigentlich die letzten 4-5 Wochen abgerissen?
Das ist der Punkt. Du bist irgendwann, man spricht dann immer von diesem sagenumwobenen Momentum. Du hast so dein Momentum und du denkst eigentlich gar nicht mehr groß nach, weil du so voll von Selbstvertrauen bist. Du hast keine Zweifel. Natürlich muss der Körper mitspielen, natürlich muss der Kopf mitspielen, aber du bist einfach auf einer Siegeswelle und du gleitest ins Meer, ohne dass sich einer bremsen kann. Bei mir war es dann, wie gesagt, im Halbfinale oder im Finale war das, glaube ich, eine Verletzung, weil einfach so viel
Tennis...
Ah, das
wollte ich dich fragen. Körper, was war es dann bei dir?
Bei mir war es Handgelenk. Hat dann unglaublich weh getan und das Knie und so weiter. Also irgendwann streikt der Körper, weil einfach zu viel Tennis in Folge, zu viele Match in Folge. Ich glaube, der Kopf, der ist im siebten Himmel, aber der Körper irgendwann im Keller.
Interessant. Also bei dir war es der Körper, der dann zuerst. Ja, weil ich habe mich gefragt, ob dann bei sowas erst emotional, ob du irgendwann emotional so leer bist, dass du nichts mehr in dir findest, um dich, wie du gerade gesagt hast, zu motivieren und weiterzumachen. Aber bei dir war es der Körper. Naja, wir gucken mal, wie lange Jannik das noch durchziehen kann. Und ich meine, in Abwesenheit von Carlos, wenn die anderen nicht
ein Wort
irgendwas...
Dazu, genau.
Ja, gerne. Ja, lass uns darüber sprechen. Aber wie du... Ich wollte nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn die anderen nicht irgendwas in sich finden, um daran zu glauben, dass sie Jannik Sinner besiegen können, dann ist es für ihn natürlich vielleicht auch nervlich leichter, als zu wissen, oh, da ist Carlos und immer mit einem Auge auch noch auf Carlos gucken zu müssen. Weil so ist es ja sonst bei den beiden, wenn die in einem Feld sind. Ja. Ich war ein paar Mal bei Turnieren, wenn einer der beiden spielt und du läufst durch den Gang und dann sind ja überall immer diese Fernseher, ne? Und ich schwöre dir, jedes Mal, wenn einer der beiden spielt, findest du den anderen, wenn er nicht gerade in der Umkleide ist, so essen, aber heimlich immer mit einem Auge auf den Fernseher gucken und abchecken, wie der andere spielt, ist ja klar. Ja. Deswegen, die Energie kann Jannik sich vielleicht sparen, wenn die anderen nicht irgendwas finden, was besonders ist. Aber erzähl doch mal, ich weiß, dass du deine Kontakte hast, auch ins spanische Land. Hast du irgendwas gehört von Carlos? Ich weiß, ihr habt euch bei den Lareos Sport Awards, oder? Einmal gesehen. Wie geht's ihm denn? Echt blöde Nachrichten, dass er jetzt auch aus der Rasensaison komplett rausziehen muss.
Ja, und ganz ehrlich, ich mache mir so ein bisschen Sorgen jetzt, weil am heutigen Stand, oder was war, glaube ich, gestern, schon auf Rasensaison findet erst jetzt in 4 Wochen statt, Wimbledon erst in 6 Wochen. Also du hättest Zeit, bis dahin dich zu rehabilitieren, zu erholen, wieder fit zu werden, ist verdammt früh. Also da muss irgendwas Schwerwiegendes vorgefallen sein, dass er jetzt schon sozusagen vor dem größten Rasenturnier der Welt auspullt. Also kam für alle überraschend. Ich habe mich lange mit seinen Eltern in Madrid unterhalten und die haben schon gesagt, ja, unser Sohn ist erst 22 Jahre, wir wollen eine lange Karriere, der soll noch 10, 12, 15 Jahre spielen, also nichts überstürzen. Weil ich habe ihnen geraten, lieber ein Turnier oder zwei nicht zu spielen und dann vielleicht auf der Rasensaison wiederzukommen. Dann gesagt, genauso sehen wir das auch. Wir beschützen unseren Sohn und der hat ja schon so viel gewonnen, ist erst zu jung. Wir wollen eine lange Karriere. Das ist richtig. Rafael Nadal hat sich dazu geäußert, letzte Wort gesagt, er hatte eine gleiche Verletzung wie Alcaraz am Handgelenk. Was sie aber beide nicht gesagt haben, was ist es denn genau?
Ja, das ist das, was mir Sorgen macht, ne?
Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also er hat das erste Rundenmatch in Barcelona direkt nach Monte Carlo gespielt, hat's gewonnen, hat sich da von einer Füße behandeln lassen und ist am nächsten Tag zum Arzt. Und in dieser MRT war wohl irgendwas im Handgelenk, das dem Arzt und dem Spieler nicht gefallen hat. Deswegen haben sie aus dem Turnier ausgepolt. Aber er hat das Match am Tag zuvor gewonnen. Also wenn du einen Sehnenriss hast oder Anriss im rechten Handgelenk als Rechtshänder, kannst du das Match nicht beenden. Ich hatte die Verletzung mal, da kannst du keinen Bleistift mehr heben. Ich hatte einen Sehnenriss. Also dann Mhm. Kannst du gar nichts mehr, keine Hände schütteln. Er konnte das Match beenden. Insofern ist da irgendwas, was wir beide nicht wissen, was doch schwerwiegender ist, dass er eben diese Vorsichtsmaßnahmen machen muss, von wegen, ich spiele nicht nur kein Roland Garros, sondern auch kein Wimbledon. Mhm. Ich mache mir Sorgen auch, weil so gern ich ja nichts Sinne habe, ist ein bisschen langweilig, wenn ich die Wahrheit sagen darf. Ich hätte gern Zitter Alcaraz öfter im Halbfinale. Ich hätte gern, dass beide Spieler fit sind, weil so macht das Tennisschauen einfach mehr Spaß.
Ich hatte auch mal eine Handgelenksverletzung ganz gegen Ende, kurz bevor ich aufgehört habe, ein Jahr davor. Und bei mir war das so, ich hatte eine Sehenscheidenentzündung, also es war nichts gerissen. Und ich habe dann immer damit weitergespielt. Und das war echt blöd, Boris, muss ich sagen. Ich hatte ja davor alle möglichen Verletzungen, unterer Rücken, Knie. Bei mir waren es meistens Knie, Knie rechts, Knie links. Ich hatte 4 OPs. Also ich war jetzt nicht die gesündeste Spielerin aller Zeiten. Aber ich hatte bis ganz zum Schluss nie was am Schlagarm. Und dann hatte ich die letzten 2 Jahre meiner Karriere hatte ich das lange am Handgelenk und dann was am Ellenbogen. Und ich muss echt sagen, das macht dich psychisch fertig. Weil so Knie, Rücken, da hatte ich immer das Gefühl, ja, ich hatte auch Schmerzen, aber wenn ich meine Übungen gut mache, wenn ich muskulär gut aufgestellt bin, dann kann ich das irgendwie auch schützen. Ne? Wenn ich da richtig diszipliniert bin, gut meine Physiosachen mache, dann kann ich das, man kann da super Eis drauf machen, ins Eisbad gehen. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte eine Art und Weise, das gut zu schützen. Als ich das mit dem Handgelenk und Ellenbogen hatte, das hat mir echt den letzten Nerv geraubt, weil es auch dir so den Spaß nimmt. Und ich glaube, Carlos ist jemand, der extrem viel Spaß beim Spielen hat. Und ich habe auch super gerne trainiert und Bälle geschlagen. Und die ersten 20 Minuten, die waren so ein Leiden, einfach weil bis das warm war, ne, egal welche Cremes und Salben und chinesischen Pferdestärken ich mir draufgeschmiert habe. Die ersten 10, 15 Minuten waren einfach immer die Schmerzen des absoluten Grauens. Und es hat mir dann so auch den Spaß am Tennis weggenommen. Und ich hoffe, dass das Team da so schlau ist, dass sie deswegen auch rausziehen, wenn das bei ihm so ist. Weil das wäre, glaube ich, für ihn der absolute Obergau, wenn er anfängt zu leiden beim Tennis, Carlos Alcaraz. Weil ich glaube, dann nimmt er sich all sein Talent und all seine Freude am Spiel für ihn, aber auch für uns Zuschauer und Zuschauerinnen einfach weg.
Nee, da hast du also vollkommen recht. Rechtes Handgelenk für einen Rechtshänder, wenn du da verletzt bist, ist tödlich. Da musst du sowas von aufpassen. Nach meiner Verletzung, das ist in Wimbledon passiert, in der dritten Runde, also Anfang Juli, ich war bis Oktober außer Gefecht. Es war ein Sehnenanriss. Und ich hatte
Musstest
Monate...
du operiert werden oder einfach nur warten? Nee.
Konservativ, habe einen Gips bekommen und so. Heute würde ich das vielleicht anders machen, aber also nachdem du diesen Gips 10 Tage, 12 Tage hattest am Handgelenk, ich konnte das Handgelenk nicht beugen. Also es dauert ewig, bis du schmerzfrei bist und bis du wieder das Selbstvertrauen hast, richtig den Griff des Schlägers anzugreifen und voll in den Aufschlag zu gehen. Also Monate hat das gedauert und die Verletzung habe ich bis ins nächste Jahr getragen, weil ich im Unterbewusstsein immer unsicher war, was ist, wenn das wieder zurückkommt oder ich das wieder bekomme. Also Handgelenk für ein Tennisspieler ist die schlimmste Verletzung.
Ja, also ich weiß nicht, ob es Carlos hilft. Bei mir, was geholfen hat, ich habe ein bisschen Gewicht aus meinem Schläger rausgenommen. Ich war auch schon alt zu dem Zeitpunkt. Ich war
alt,
35.
Andrea,
für Tennis ist das alt.
So.
Für Tennis, jung fürs Leben, alt fürs Tennis. Ja. Und ich habe wirklich ein paar, nicht viel, 5-6 Gramm an meinen Bleidingern rausgenommen. Und dann war echt nach 3 Wochen, war mein Handgelenk wieder gut. Dann habe ich irgendwann Ellenbogenschmerzen bekommen. Aber dann war der Ofen auch schon aus. Da war nichts mehr rauszuholen. Aber gut, wir hoffen, dass
aber
Carlos
dann... Noch ein schneller Punkt. Also letztes Jahr war ja dann Sinner außer Gefecht, die 3 Monate.
Genau.
Wer hat alles gewonnen? Alcaraz. Jetzt war Alcaraz außer Gefecht, wer hat alles gewonnen? Sinner. Also das mit dem Beäugen, wie du vorhin gesagt hast, das stimmt schon. Weder der eine oder der andere macht's.
Ja, genau. Lass uns noch mal kurz über Sascha sprechen. Du hast gerade gesagt, er hat keine einfache Auslosung. Bonzi, wir haben schon darüber gesprochen in der ersten Runde. Bei ihm ist auch Arthur Fils in der möglichen 4. Runde, letzte 16 Achtelfinale, könnten die beiden aufeinandertreten. Natürlich sind da noch 3 Runden zu spielen bis dahin. Das ist das alles gar nicht so leicht, wir nehmen das ja manchmal selbstverständlich. Auch Sascha dieses Jahr hat so solide gespielt, jedes Mal bis fast mindestens ins Halbfinale. Das nehmen wir alle als selbstverständlich. Das ist es überhaupt nicht. Also da erstmal Riesenrespekt. Meine Frage an dich, wir hatten es bei den Frauen, deswegen frage ich dich dazu. Wir hatten es bei den Frauen gerade. Arina Sabalenka hat ein ganz, ganz ungewöhnliches Match in Madrid verloren. Und zwar hat sie gegen Hayley Baptiste 6 Matchbälle gehabt und hat das Match noch verloren. Und sie war so ein bisschen fahrig, ein bisschen unkonzentriert, hat nicht schlecht gespielt, sondern einfach so sie konnte so nicht die Intensität halten die ganze Zeit, sondern ging halt so ein bisschen ab und auf, was mich so an die alte Arina Sabalenka von vor 5-6 Jahren erinnert hat, was wir eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und nachdem sie dieses Match verloren hat, haben alle so um mich herum so ein bisschen gesagt, ach, das ist halt so, manches passiert halt, ein blödes Match. Und ich habe zu denen gesagt, ja, aber mit 6 Matchbällen, das macht was mit einem im Kopf. Das macht einen fertig. Ich glaube nicht, dass sie gut in Rom spielen wird. Und dann hat sie ja in Rom in ihrer ersten Runde, sie hatte erst Freilos und dann hat sie, glaube ich, noch eine Runde gewonnen und dann gegen Sorana Kirsten, aber für ihre Verhältnisse extrem früh verloren. Glaubst du, dass Saschas Niederlage gegen Dardere in Rom, wo er 3-4 Matchbälle hatte, 3 davon bei eigenem Aufschlag, ob das mental was mit ihm macht, oder glaubst du, dass es okay ist, weil er jetzt die Pause hat, sich ausruhen kann und das gut überwinden kann? Was denkst du, wird das bei ihm ausmachen?
Nein, also grundsätzlich mit Matchball verlieren als für die Tennisspieler, das ist die Höchststrafe. Also da leidest du. Lieber 6-1, 6-2 verlieren. Dann sagst du, es war einfach ein Shit-Tag. Aber Shit-Tag, mit genau. Matchball hochgeführt und so weiter bei Sascha gegen Dardere. Ich habe das Match mir angeschaut. Das war, also die Messe war gelesen. Er hat fürs Match serviert im zweiten Satz, hat super gespielt und irgendwie kam der Italiener zurück, vor heimischem Publikum, im Tiebreak dann diese 4 Matchbälle. Und im dritten Satz ging dann bei Sascha gar nichts mehr, 0-6, also auch emotional nichts mehr. Und das ist die Frage, wie schnell kann er sich davon erholen? Deswegen die gute Entscheidung, Hamburg nicht zu spielen, weil du brauchst deine Zeit auch als Spitzenspieler. Und auch die Beschreibung von Sabalenka war sehr gut. Also einem Sinner passiert das momentan nicht. Also auch der Topspieler hat eine gewisse Konstanz und gewinnt auch dann mal, wenn er schlecht spielt, bei den Damen oder Herren. Und Sabalenka auf Sand, so die allerbesten Freunde werden die zwei nicht mehr. Also ich kann mich an das Finale gegen Coco Gauff letztes Jahr erinnern, Satz und Break vorne. Wir vom Fernsehen sind schon auf den Platz gerannt und wollten darüber sprechen. Plötzlich kam Coco Gauff zurück und hat das Match in 3 gewonnen. Und dann diese, unglückliche Pressekonferenz von Sabalenka danach, hat sich dafür entschuldigt. Also rote Asche und Sabalenka ist ein Problem. Deswegen meine Frage, wer ist für dich bei den Damen die Top-Favoritin für Roland Garros?
Oh, das ist so schwer. Also das ist wirklich so schwer. Aber ich finde das ein super Punkt, den du machst mit dieser roten Asche bei Arina Sabalenka, weil ich glaube, bei ihr ist es so, ihre größte Stärke, ich habe da schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, ihre allergrößte Stärke ist, sie ist die beste Spielerin, die ich in meiner Zeit gesehen habe. Klar, Serena war vielleicht noch genauso gut. Serena und Arina vielleicht. Sie sind die besten Spielerinnen, die ich kenne in meiner Zeit beim ersten Ball +1. Also Aufschlag +1 und Return +1. Wenn du die ersten 2 Schläge irgendwie gegen die überlebt hast, das war auch gegen Serena so, deswegen hatte man ein paar mehr Chancen auf Sand und in der Rallye war, dann konnte man mit denen spielen. Natürlich waren die sehr, sehr gut. Natürlich waren sie auch teilweise viel besser als ich. Aber wenn du in der Rallye warst, hast du dich nicht mehr so overpowered gefühlt wie in diesen ersten 2 Schlägen. Die beiden haben aber oder machen, in Arenas Fall spielt ja immer noch und Serena vielleicht will sie ja noch zurückkommen. Arena macht den größten Unterschied in den ersten 2 Schlägen. Und ich glaube, auf Sand, wenn sie führt, ist sie es gewohnt, dann so 3 gute Aufschläge und dann ist der Satz oder das Match durch bei 6-1, 6-3. Und auf Sand kommt dann halt eben nochmal so ein hoher kurz vor die Linie zurück und sie ist dann halt so, wie sie halt so ist, auch als Persönlichkeit, ne? Sie spielt dann flashy, aber flashy auf Sand funktioniert eben nicht konstant gut. Es funktioniert mal, aber nicht konstant gut. Und ich glaube, das hat ihr so ein paar Mal das Genick gebrochen. Was mir für sie Hoffnung macht, sie hat ähnlich wie Jannik nach dem Sunshine Double extrem viel gespielt, hat auch bei den Australian Open war sie im Finale. Also sie hatte auch ein Riesenpensum und jetzt hatte sie mal ein bisschen Pause. Ich habe zufällig in Rom in der Stadt übrigens 1 Minute, nachdem ich dein großes Poster habe, in der Stadt hängen sehen. Es war sehr schön. Ja. Direkt an der Piazza del Popolo hing ein großes Boris Becker Plakat. Das machen die wirklich super. Die ganze Stadt war irgendwie mit Tennis dekoriert. Ja. Ne? Und nicht nur mit dem aktuellen Tennis, sondern mit ehemaligen Siegern, mit großen Legenden, unter anderem dir. Und überall waren irgendwie Tennisplakate. Das war echt schön. Und ich habe kurz dein Plakat gesehen und 3 Minuten später bin ich in Jason Stacey reingerannt. Das ist der Performance Coach von Arina Sabalenka. Und er meinte, dass sie nach dem Sunshine Double, deswegen hatte sie dann auch in Stuttgart und Charleston rausgezogen, ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken hatte. Sie hat auch gegen Kristea in dem Match, das sie dann verloren hat am Ende, hat sie auch eine Behandlungspause genommen. Das sieht man bei Arena eigentlich nie. Ich glaube, ich würde sagen, das war vielleicht sogar das allererste Mal, dass ich sie gesehen habe, dass sie eine Physiotherapeutin auf den Platz ruft. Und vielleicht hilft ihr diese Phase, dass sie jetzt mal ein bisschen Ruhe hatte, sich um ihren Rücken kümmern kann, nochmal richtig trainieren kann. Sie ist früh in Paris gewesen. Vielleicht hilft dir das, da doch nochmal einen großen Run zu machen. Ich finde es extrem schwierig. Du hast mich gefragt, wer ist die Favoritin? Ich hätte eigentlich gesagt, immer noch Iga Świątek, einfach aufgrund der Geschichte, weil sie da eben ähnlich wie in Rafael Nadal schon so häufig gewonnen hat. Viermal, glaube ich, oder ja, viermal inzwischen schon. Das ist einfach was anderes. Das weißt du besser als ich, wenn man auf dem Platz, ich weiß, in Charleston, da konnte ich Monate, da habe ich meinen ersten großen Titel geholt. Da konnte ich monatelang keinen Ball reinspielen. Ich bin in Charleston aufgekreuzt und auf einmal habe ich mich gefühlt, als würde ich auf Wolke 7 schweben, habe immer gut gespielt und das wird bei Iga auch so sein. Das einzige Problem, ich habe mir die Auslosung angeguckt, Boris, die hat eine richtig taffe Auslosung. Dritte Runde würde schon Ostapenko warten, gegen die sie noch nie gewonnen hat. Sie ist 0-5 gegen Ostapenko.
Die hat noch nie gegen Ostapenko gewonnen, nein.
Noch nie, nee. 0-5 im Head-to-Head. Dann, wenn sie gewinnen sollte... Oder Ostapenko vielleicht früh verliert, das passiert ja Jelena Ostapenko ja manchmal. Ostapenko hat außerdem nicht vergessen, 2017 Roland Garros gewonnen als 19-Jährige. Stimmt, ist schon lange her, aber es gab es auch mal damals in den 2000er Jahren, in den 2010er Jahren hat Ostapenko das Turnier mal gewonnen. Und dann in der vierten Runde würde schon Marta Kostyuk warten, die ihr erstes WTA 1000er gewonnen hat, in Madrid exzellent gespielt hat, 4 Top-10-Spielerinnen hintereinander rausgehauen hat, also richtig, richtig gute Leistung gezeigt hat, schlau aus Rom rausgezogen hat, sich eine Pause genommen hat.
Total
und frisch
schlau,
in, ja, super. Finde ich auch. Und dann jetzt frisch nach Roland Garros kommen wird. Und weil es so heiß ist, wird es sich ähnlich zu Madrid spielen. Ich meine, du hast da selbst häufig gespielt. Wenn es kalt ist in Paris, ist es das komplette Gegenteil von Madrid. Aber wenn es extrem heiß ist, dann kann das durchaus mal so ähnliche Konditionen annehmen, genau wie Madrid. Ja. Wird dann sehr schnell, ne?
Ich dadurch ja im Damen-Tennis deutlich besser auskennst wie ich, habe ich jetzt gehofft, ein bisschen was von dir zu hören, wer deine Favoriten sind. Also ich tue mir auch schwer. Ich würde auch nicht Sabalenka nennen, weil sie es auch noch nie gewonnen hat. Und für mich eben Rote Arsch Sabalenka, wenn nicht die besten Freunde. Irgendwie Coco Gauff spielt gut, also war Finale Rom, spielt sehr solide, ist immer da. Die hat man irgendwie nie so richtig auf dem Zettel. Svitolina, unglaubliche Leistung, jetzt mit 31 als Mutter wieder, also ihre beste Form, Top 10, hat Rom, glaube ich, 2017 und 18 gewonnen, jetzt 9 Jahre später wieder. Ganz toll. Rybakina darf man nicht vergessen.
Spielt auch gut,
auch
ja.
Bei ihr, wenn es schnell ist.
Wenn es schnell ist, genau, ist das ist ein guter Punkt.
Wenn es schnell ist. Ist ihr Spiel gefährlich. Also ich sehe keinen klaren Favoriten bei den Damen. Kostyuk, muss man erwähnen, hat Madrid gewonnen, hast du schon getan. Also da muss ich so ein bisschen die Form ergeben. Da spielt die Auslosung eine große Rolle. Świątek muss in der ersten Woche ihr bestes Tennis zeigen, um überhaupt in die zweite zu kommen. Also da finde ich es offen generell, Wie beim Damen-Tennis. Also ja, auf schnell belegen. Sabalenka, Rybakina ist, glaube ich, besser als der Rest. Aber wenn es dann langsamer wird, gibt es deutlich mehr Spielerinnen, die eine Chance haben auf den Titel.
Ja, das denke ich auch. Und Svitolina, also wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, einfach so, dann wäre es Elina Svitolina einfach für ihre unglaubliche Zähigkeit, ihren Kampfgeist. Ich kenne sie, seit sie 16 Jahre ist, lustig, ich habe so ein 125er gespielt. Ich war verletzt, musste so ein bisschen Matches spielen, habe dann 125er gespielt und habe im Halbfinale gegen eine 16-Jährige verloren und war kurz davor, mit Tennis aufzuhören und habe schon zu meinem Trainer gesagt, ich verliere schon gegen 16-Jährige, was ist das? 3 Monate später war es Elina Svitolina, die mit 17 irgendwie Viertelfinale bei den Australian Open gespielt hat. Okay. Und dann habe ich ganz schnell wieder nicht aufgehört. Also von meinem Retirement kam ich wieder zurück. Also ich kenne sie schon ewig lange und sie ist schon immer, ich habe sie noch nie gesehen, dass sie nicht motiviert war, dass sie nicht ihr Bestes gegeben hat, dass sie nicht nach jedem Ball gerannt ist, dass sie nicht bis zum Schluss gekämpft hat. Es gab nicht ein einziges Match in ihrer gesamten Karriere, wo sie einfach mal gelassen hat, sondern sie ist immer da. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich es Elina Svitolina wünschen. Du weißt, es ist super tough, sein erstes Grand Slam zu gewinnen, vor allem, wenn man ein bisschen älter ist. Deswegen im Zweifel würde ich dann immer jemanden bevorzugen, der schon mal einen Grand Slam gewonnen hat, aber das wäre so meine Wunschkandidatin. Und apropos Auslosung, Swiatek, wenn sie Ostapenko und Kostyuk irgendwie besiegen sollte, würde sie Svitolina im Viertelfinale haben. Also es ist wirklich die toughste von den Topspielerinnen, hat sie mit Abstand die schwierigste Route bis ins Finale oder bis zum Titel, wenn sie es soweit überhaupt schaffen sollte. Mhm.
Also unsere emotionale Favoritin bei den Damen, da gebe ich dir Rest, ist Elena Svitolina.
Ist bei dir auch so.
Auch weil ihr Mann, Gael Monfils, zum letzten Mal Roland Garros spielt. Also das ist also sowieso sehr emotional. Und also da geht die Post ab, wenn Gael spielt. Und er wird dann auch immer in der Box sitzen, um seine Frau zu unterstützen. Das war auch in Melbourne so oder bei einem anderen Turnier. Also das ist für mich so das sympathischste Tennispaar überhaupt.
Die sind super.
Also beiden wünsche ich unglaublich viel Glück, ja.
Und weißt du, was Gael Monfils machen wird, wenn er aufhört? Hast du das gehört?
Nein.
Er möchte in Finanzen gehen. Er möchte Finanzberater werden.
Okay, interessant.
Kannst du dir Gael Monfils als Finanzberater vorstellen?
Nein, ich hätte gedacht DJ oder er wird Hausmann, hat er genügend verdient, hat eine reiche Ehefrau, also Großarbeit muss er eh nichts mehr. Aber interessant, also man darf das Buch nie nach dem Cover beurteilen. Ne?
Genau. Gael Monfils. Ganz ehrlich, ich bin ehrlich mit dir, ich würde mein Geld eher seiner Frau geben. Ich würde eher Elina Svitolina mein Geld geben. Mal gucken, was sie damit macht. Ja. Aber Gael, ich kenne ihn schon sehr lange. Wir haben zusammen Jugend gespielt. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Also wer weiß, vielleicht in 5 Jahren, Boris, sitze ich hier und sage dir, hey, ich habe in den Fonds von Gael Monfils investiert.
Genau. Wer weiß. Genau. Schön.
Hast du noch etwas, was dir aufgefallen ist in einer der Auslosungen oder wollen wir uns zu ein paar anderen Themen übergehen, beziehungsweise zu einem großen Thema, in den letzten Wochen durch die Tennis-News gegangen ist? Oder hast du noch etwas zu den Auslosungen?
Nee, ich glaube, Auslosung ist jetzt auch nur das, ist eine Auslosung. Die Spiele müssen gespielt werden. Sascha, haben wir diskutiert, die Chance als Zweigesetzter ins Finale hoffentlich zu kommen bei den Damen.
Das Einzige, was ich noch sagen würde, was mich richtig gefreut hat, den einzigen, den ich noch erwähnen würde bei den Männern, ist Kaspar Rüth, dass der wieder so gut gespielt hat. Ja. Das macht echt Spaß, wenn er gut auf Sand spielt, macht es richtig Spaß, ihm zuzugucken. Es war schade, dass Lorenzo Musetti sich verletzt hat, aber der erste Satz gegen Lorenzo, als Musetti noch fit war oder wirklich noch gut dabei war, da hat Kaspar Rüth einfach so einwandfreies Sandplatztennis gespielt. Das macht schon richtig Bock, ihm zuzugucken, wenn er in dieser Form auftaucht. Er hat ja jetzt ein Baby, ist verheiratet. Vielleicht gibt ihm das so eine extra Energie, um für eine kleine Überraschung zu sorgen.
Nein, gut, dass du ihn erwähnst. Rüth ist ja auf Sandplätzen zu Hause. Er war schon im Finale von Paris. Er war im Halbfinale, hat große Sandplatzturniere gewonnen letztes Jahr in Madrid. Jetzt war er im Finale in Rom, wo er auch ein gutes Match gegen Sinner gespielt hat. Da gibt's eine kleine Anekdote. Also Samstagabend war ich dann mit meiner Frau und ein paar Freunden im Suma essen. Suma Rom, wirklich sehr gut. Und wer sitzt neben mir? Kaspar Rüth mit seiner Frau. Und dann sage ich, Kaspar, bist du schon am Feiern? Sagt er, du weißt, gegen Sinner ist nicht so einfach. Letztes Jahr habe ich 6-0, 6-1 verloren. Insofern, ich gehe schon mal heute, weil ich eine gute Stimmung habe und gehe mal mit meiner Frau, haben wir das Kind im Hotel gelassen mit der Nanny.
Schön.
Also der war am Samstagabend schon ziemlich entspannt und ich habe es ihm gegönnt. Und den habe ich auf der Liste. Er spielt diese Woche Genf, also diese Vielspieler, ich bin da kein Fan, vor einem Grand Slam ein Turnier zu spielen. Er sagt immer, ihm gefällt das, wenn er in Genf gut spielt, spielt er auch in Paris gut. Ich wünsche mir nur das Beste.
Ja, also genau, das finde ich auch gut, dass wir ihn nochmal erwähnt haben, weil das war wirklich super. Aber dann lass uns darüber sprechen. Die Spieler, ich lege erstmal die Fakten da für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Und dann möchte ich gerne deine Meinung dazu hören. Die Spieler und Spielerinnen haben sich beschwert, nachdem Roland Garros das Preisgeld öffentlich gesagt hat, wie viel es verteilen wird an die Spieler und an die Spielerinnen. Ich glaube, es sind rund 15% ungefähr. Und daraufhin haben sich viele der Top-Spieler der Champions, Jannik Sinner unter anderem, Arina Sabalenka hat was dazu gesagt, Jess Pegula, die auch im Board ist, also im Players-Board ist, eine der Spielerinnen-Vertreterinnen ist, haben daraufhin gesagt, dass sie das nicht in Ordnung finden, dass sie erwarten, dass mehr des Umsatzes an die Spieler und Spielerinnen ausgeschüttet wird, ähnlich wie bei der NFL und NBA, wo ja die Revenues 50-50 geteilt werden zwischen Spieler und Liga. Und daraufhin hieß es, oder es schwirrte so durch die Luft, dass die Spieler und Spielerinnen einen Boykott planen. Dann hieß es, dann hat man sich gefragt, warte mal, spielen die alle keine French Open? Nein, sie spielen doch, aber dann haben sie angedroht, nicht zum Pressekonferenzen und zum Medientermin zu kommen. Jetzt kommen sie doch, aber beschränken die Medientermine auf 15 Minuten ihrer Zeit, denn die 15 Minuten ihrer Zeit sollen die 15% der Revenues der Grand Slams repräsentieren. Okay. Das ist sozusagen jetzt der Plan. Morgen ist der erste Medientag, dann wissen wir auch mehr. Nächstes Mal können wir vielleicht mehr darüber sprechen, was sie dann wirklich gemacht haben. Aber das sind die Ankündigungen momentan, dass sie nach 15 Minuten dann aus ihren Pressetermin rausgehen werden. Boris, wie hast du das Ganze beobachtet, die Diskussion?
Also da gab es ja eine Vorgeschichte. Also letztes Jahr vor Paris ging das los, dass sich die Tennisspieler und Tennisspielerinnen beschwert haben, erstmal nur medial, über die tiefen Preisgelder. Jetzt muss man das alles in Relation sehen. Der normale Mensch kommt da eigentlich nicht mit, weil wenn du erste Runde verlierst in Paris, kriegst du 85.000 Euro. Also das ist für die meisten normalen Menschen ein extrem gutes Jahresgehalt. So.
Ganz aber genau.
Tennisspieler, Sportler werden eben anders bezahlt. Also in dem Zusammenhang muss man das sehen. Die Grand Slams, also Roland Garros, Wimbledon, US Open, Australian Open, haben versprochen, dass sie sich mit den Spielerinnen und Spielern unterhalten werden und dass es denn zu einer höheren Ausschüttung. Und es ist meine Frage, also es ist nicht Profit, sondern Umsatz. Weil das ist ein Riesenunterschied.
Genau.
Also wir reden jetzt vom Umsatz, nicht vom Profit.
Ja. So, und wie sagt man Profit auf Deutsch, sag mal? Ich habe mich das auch schon die ganze Zeit gefragt. Ich guck's nach.
Okay.
Ich guck's nach.
Und die Spieler haben sich darauf verlassen, dass es eine deutliche Erhöhung des Preisgeldes kommt. Und sie haben sich gewünscht, sie waren auch noch relativ fair und gesagt, nein, nicht wie die NBA, NFL, Major League Baseball und Eishockey. Da ist es nämlich bei 50-50. Sondern wir wollen von 15% auf 22%, was echt okay ist.
Genau, und da vielleicht als Hintergrund, also Profit heißt Gewinn, hätte man sich vielleicht denken können. Mhm. Als Tennisspieler Boris hätten wir das wissen sollen, dass Profit Gewinn ist.
Ich sage immer
aber
auch nur
das
Profit.
Als Hintergrund. Ja, genau. Ja, genau. Als Hintergrund, die ATP und die WTA-Turniere schütten 22% ihrer Revenues, also ihrer Umsätze, an die Spieler und Spielerinnen aus. Daher kommen die 22%, die Spieler und Spielerinnen bei den Grand Slams verlangen.
Genau, die wollten einfach den gleichen Ausschüttungsmodus, den sie auf der Tour haben, ATP, WTA, wollen sie in Grand Slam. Alles nachvollziehbar, fair. Und dass nicht nur, dass die Grand Slams das nicht gemacht haben, die haben noch nicht mal mit den Spielerinnen und Spielern gesprochen. Und jetzt kommt das Argument von Jannik Sinner, der sich also, so kennt man ihn eigentlich nicht, der hat sich also vor dem Turnier in Rom dazu geäußert und gesagt, das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit, dass man mit uns, also im Namen der Spieler, als Klassenbester hat er jetzt die Rolle, noch nicht mal uns unterhalten hat, dass wir einfach bei 15% bleiben. Und natürlich geht's da um sehr viel Geld, aber ganz ehrlich, ich kann die Spieler verstehen, weil die Karriere ist kurz, die kann morgen vorbei sein. Nicht alle spielen so lange wie Djokovic, die müssen das Bestmögliche aus ihrer relativ kurzen Karriere herausholen. Wenn es andere Sportarten uns vormachen, wie die NBA, wie NFL und selbst beim Fußball, sind die teilweise bei 60% der Ausschüttung an den Spielergehältern. Man kann dann sagen, es ist utopisch hoch, aber es ist Angebot und Nachfrage. Wenn es halt so viel gibt, müssen auch die Hauptakteure fair bezahlt werden. Roland Garros findet nicht ohne die Spieler statt. Das vergessen manchmal die Verantwortlichen. Und ein Boykott wird es natürlich auf dem Platz nicht geben, weil dann würden sich die Spieler in die eigene Haut schneiden. Das machen sie nicht. Aber die werden Wege, Mittel finden, eben sich laut zu beschweren, dass es nicht ganz so reibungslos ablaufen wird, wie das vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.
Ja, also bis dahin gehe ich komplett d'accord mit dir, bis auf einige kleine Punkte, die ich habe, wo ich den Bitte. Spielern und Spielerinnen ein bisschen einen Vorwurf mache. Oder weiß ich nicht. Ich sag dir mal, was ich denke. Ich finde es schwierig, wenn wir Tennis mit NFL, NBA und so weiter vergleichen, weil dort ist es so, dass die Spieler sind angestellt bei der Liga, sind Festangestellte von der Liga. Das heißt, es ist was ganz anderes als bei uns, wo Tennisspieler Selbstständige sind. Auf Englisch heißt es Individual Contractors. Das heißt, theoretisch kann eine Gewerkschaft im Tennis fast gar nicht entstehen, weil die Organisation komplett anders ist. Die Grand Slams sind einzeln aufgebaut, die Touren sind einzeln aufgebaut. Das heißt, du müsstest schon echt, wie ihr das damals geschafft habt, alle Top 20 dieser Welt zusammentrommeln und die alle auf eine Sache einnorden, dass die nicht Roland Garros spielen zum Beispiel oder nicht Wimbledon spielen oder was auch immer, was fast unmöglich ist. Bei euch damals ging das noch. Ich glaube, da war auch noch mehr Kameraderie da. Ne? Ja. Damals war noch nicht so viel Preisgeld da. Ihr hattet noch nicht alle Riesenteams, sondern ihr wart auch noch befreundet miteinander. Ich glaube, da herrschte noch mehr Kommunikation zwischen den Spielern, als es heutzutage der Fall ist. Das ist das eine. Ich glaube, das ist extrem schwierig, das miteinander zu vergleichen. Die haben da wirklich eine organisierte Gewerkschaft. Das andere, was sie machen könnten, Boris, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden, in Anführungszeichen, sie könnten gar nicht zur Presse kommen. Warum kommen sie zur Presse? Die Medien verkaufen dieses Turnier. Wenn die Medien das Turnier nicht verkaufen können, dann wird das Turnier weniger Geld machen. Das ist ganz klar so, ne? Dann werden die Fernsehleute nächstes Jahr die Medienhalter, die Rechtehalter, das sind TNT, das ist Eurosport, das ist Discovery Channel, das sind die großen Rechtehalter, TVA in Frankreich, das sind die großen Rechtehalter. Die werden nächstes Jahr in die Verhandlungen mit Roland Garros gehen und sagen, hey, aber Jannik Sinner ist nicht zu uns ins Interview gekommen. Hey, aber Arina Sabalenka ist nach ihrem Halbfinalsieg nicht zu uns ins Interview gekommen. Wieso sollten wir die gleiche Kohle zahlen, die wir euch dieses Jahr gezahlt haben? Denn wofür wir eigentlich zahlen, ist der Access to the Players. Ne? Also, dass wir darauf Anspruch haben, dass die Spieler dann zu uns kommen, und das steht auch in den Verträgen. In den Verträgen steht, dass die Spieler sich außerhalb ihrer Matches auch den Rechtehaltern zur Verfügung stellen, damit das Turnier gemeinsam verkauft werden kann. Ne? Das heißt, die Rechtehalter hätten nächstes Jahr einen Punkt zu sagen, hey, wir wollen weniger Kohle zahlen für die TV-Gelder, denn wir hatten ja keinen Zugang zu den Spielern. Hier ist aber mein Punkt. Die Spieler wollen keine Strafe zahlen. Wenn du nämlich nicht zur Pressekonferenz gehst oder zu den Interviews, musst du eine fünfstellige Strafe zahlen. Und das wollen sie dann nicht. Das heißt, sie wollen also beides. Sie wollen den Kuchen haben und sie wollen den Kuchen komplett aufessen, ohne dass ihnen hinterher schlecht wird und sie sich übergeben müssen. Mhm. Weil wenn du eine Gewerkschaft nimmst, die streikt, ihre Gehälter werden bezahlt von der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft baut ihre Funds auf und die bezahlt dann die Gehälter von den Arbeitern und Arbeiterinnen, die dann nicht zur Arbeit erscheinen. Das ist aber deutlich weniger als das, was das eigentliche Gehalt ist. Es ist eigentlich nur, dass die Leute über die Runden kommen, solange der Streik gilt und die Tarifverträge neu verhandelt werden. Das heißt, wenn du wirklich einen Impact machen willst, dann musst du auf ein bisschen was verzichten und dann musst du vielleicht diese Strafe bezahlen, um wirklich was zu erreichen. Aber du kannst nicht hingehen, und das finde ich, wer Lust hat, sich mal den Artikel von Ben Rothenberg durchzulesen, der ist auf Substack. Ben Rothenberg ist ein unabhängiger Journalist, der hat seine Probleme in der Vergangenheit. Ich weiß, dass du ihn auch nicht immer schätzt. Er hat so seine Favoriten und auch seine Nicht-Favoriten im Tennis. Das finde ich immer schwierig, aber was er macht. Er ist wirklich so, im Englischen sagt man eine Petty Queen. Der ist wirklich einer, der setzt sich dann hin und guckt sich alles an. Und die Spieler haben also angedroht, dass sie nach 15 Minuten aus den Pressekonferenzen rauslaufen werden. Was hat Ben Rothenberg gemacht? Der hat sich alle 27 Pressekonferenzen, die die Australian Open hochgeladen haben, angeguckt und hat festgestellt, dass nur eine einzige länger als 15 Minuten ging. Okay. Alle anderen gingen im Durchschnitt zwischen 5 und 7 Minuten. Ja. Das heißt, ihr macht gar nichts, weißt du? Das ist ja keine Drohung. Wenn keine der und die eine Pressekonferenz übrigens, die länger als 15 Minuten ging, war die von Daria Kasatkina, die zum allerersten Mal als Australierin bei den Australian Open angetreten ist. Davor war sie noch Russin und sie hat ihre Staatsbürgerschaft geändert und deswegen ging diese Pressekonferenz so lang. Alle anderen 26 waren kürzer als 15 Minuten. 75% der 27 Pressekonferenzen, die hochgeladen wurden, waren weniger als 10 Minuten. Also weißt du, was ich meine? Die würden gerne mehr Preisgelder haben, aber sie wollen eigentlich nicht aus ihrer Komfortzone raus. Und das ist das Einzige, was ich sage. Ihr habt einen Punkt, aber wenn ihr um was kämpfen wollt, dann müsst ihr ein bisschen auch was dafür opfern, glaube ich. Sonst werden die Turniere nicht hören. Oder glaubst du, dass das funktioniert so? Glaubst du, es reicht, wenn die einfach nur quasi sagen, das ist nicht genug, das ist nicht genug? Glaubst du, dieser Druck reicht aus auf Roland Garros, dass sie nächstes Jahr das Preisgeld erhöhen?
Nein, es ist sozusagen ein halbherziger Boykott. Entweder machst du etwas ganz oder gar nicht. Und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwo richtig durchdacht ist. Die Top-10-Spieler haben auch eine andere Motivation, einen anderen Plan wie der Rest. Oder vielleicht die ersten 50 haben einen anderen Plan als die Platz 50 bis 150. Aber es gibt da noch was. Es gibt ja eine Spielergewerkschaft, die gegründet wurde letztes Jahr mit dem Namen PTPA. Mhm. Und da gibt's einen Lawsuit gegen die ATP, gegen die WTA und gegen die vier Grand Slams. Der läuft immer. Nicht nur, dass der läuft. Da gibt's jetzt bald in New York eine Anhörung vor einem New Yorker Richter, ob es denn zu einem Prozess kommt. Wenn das passiert, wäre natürlich eine Katastrophe für die Tennisszene. Also, es ist unglaublich viel unklar. Die Spieler haben eine Idee, die Turnierveranstalter haben eine andere Idee, die Grand Slams spielen ihre eigene Hochzeit, weil sie natürlich die vier größten Turniere der Welt, mit dem meisten Preisgeld. Also jeder schaut so ein bisschen gerade auf sich selber und deswegen ist das Argument sehr gut von dir mit diesen 15 Minuten, weil das ist ja nie realistisch umsetzbar, weil keiner eben so lange sitzt. Also gibt's keine Strafe. Ja. Also es passiert nichts. Also es ist viel los gerade. Was ich aber als gute Nachricht empfinde: Tennis war noch nie so populär wie heute. Ist ein echter globaler Sport. Leider, in meinen Augen, wird er nicht so vermarktet. Und da muss sich die ATP, die WTA und die ITF alle mal auf die eigene Nase fassen und sagen, wenn wir uns zusammentun würden und richtig, ich rede da vor allem ITF, Grand Slams und ATP und WTA, als eine Tour sehen, dann kann man aus dem Produkttennis 100-mal so viel rausmachen und jeder wird deutlich mehr verdienen. Die Veranstalter und auch die Tennisspieler.
Und dann hätte man auch ein viel größeres Werkzeug in der Hand, um wirklich eine Gewerkschaft zu gründen. Weil so müsstest du eigentlich mehrere Gewerkschaften gründen, um jede einzelne Organisation zu bestreiten. Ja. Die WTA, die ATP, Australian Open und die ITF. Das versucht PTPA, aber deswegen müssen sie diese Lawsuits, deswegen müssen die quasi direkt verklagen, weil es eben extrem schwierig ist, sonst an ihre Rechte zu kommen. Deswegen, was ich sagen will, ich finde, das wollte ich nur noch mal wiederholen, ich finde, die Spieler und Spielerinnen haben absolut ein Recht, ein höheres Preisgeld zu verdienen. Aber ich finde, was der große Unterschied zu euch ist damals, so groß ist der Druck nicht. Weil, ich glaube, das unterschätzen die Leute. Alleine für mich vor 10 Jahren, die gespielt hat. Ich habe 3 Viertelfinale in einem Jahr bei Grand Slams gespielt. Und das Preisgeld, was ich bei diesen 3 Viertelfinals gewonnen habe, war genauso viel, wie wenn du heute 3. Runde bei einem der Grand Slams erreichst. Und dazu musste ich Top-10-Spielerin schlagen, Top-20-Spielerin, Maria Sharapova, Venus Williams. Weißt du, ich habe richtig gute Spielerin geschlagen und habe in einem Jahr bei den Grand Slams die gleiche Kohle verdient, wie man heute in der 3. Runde verdient. Bei euch war es noch viel extremer. Ihr habt noch viel weniger verdient. Nicht jeder war Boris Becker, der dann auch noch Sponsorenverträge in Deutschland hatte. Das heißt, bei euch war der Druck auch höher, wirklich was auszurichten. Deswegen habt ihr euch auf dem Parkplatz getroffen, habt euch zusammengesessen, habt gesagt, okay, wie können wir hier mehr Preisgeld rausholen? Und das finde ich bei den heutigen Spielerinnen und Spielerinnen, zumindest bei den Top-Leuten, ist eben nicht mehr wirklich so. Weil was hat Sascha Zverev, der hat 60 Millionen Preisgeld wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr. Jannik Sinner hat dieses Jahr alleine wahrscheinlich 15, 20 Millionen verdient. Und dann ist der Druck natürlich nicht so groß, mit allen gemeinsam sich ins Boot zu setzen, wenn du deine 10, 15 Millionen im Jahr machst, wenn du ganz gut spielst und deine 30, 40, wenn du sehr gut spielst. Weißt du, was ich meine? Das war bei euch anders, oder? Da kannst du ja aus deiner Erfahrung wahrscheinlich mehr erzählen als ich jetzt, Bubble.
Nee, das ist richtig, dass natürlich die Topspieler richtig gutes Geld verdienen und das Risiko, in irgendeinen Boykott zu gehen, wäre ja töricht für die, aber nur es geht mit den Top-Spielern, weil Roland Garros ohne die Top 10 würde nicht ernst genommen werden. Es würde trotzdem stattfinden, aber die Revenues wären nicht da, die Fernsehquoten nicht da, deswegen die Top 10-Spieler und Spielerinnen sind entscheidend. Aber auf der anderen Seite, ich bin Kapitalist, ich bin kein Kommunist, wenn es deutlich mehr Geld zu verdienen gibt, wenn der Markt es eigentlich hergibt, wenn du deutlich höhere Fernsehverträge unterschreiben könntest, wenn du eben gemeinsam auftrittst. Warum machst du es nicht? Ja. Weil, ich meine, die Fußballgehälter gehen ja auch in die Luft. Wenn du weißt ziemlich genau, was in der NBA momentan an Gehaltsforderungen gibt. Unvorstellbar, was die Top-Leute finden. Aber wenn es der Markt hergibt, warum sollen die Spieler davon nicht profitieren? Ich glaube sogar, die meisten Top-Spielerinnen und Spieler wissen das noch nicht, gar nicht mal, dass es so viel mehr möglich ist. Die hören
möglich
was.
Wäre.
Möglich wäre, wenn man sich einfach besser gemeinsam, und das ist der Punkt von dir, wir haben es damals auf dem Parkplatz gemeinsam organisiert, mit Wielander, mit McEnroe, mit Becker und Edberg und so weiter, wir haben gemeinsam eine Sprache gesprochen und das hat man heute nicht das Gefühl bei den Herren oder bei den Damen, dass da eine Sprache gesprochen wird.
Also es wird wirklich super spannend. Vielleicht sollte man noch fairerweise die Seite der Grand Slams nochmal kurz darstellen, nicht, dass wir nicht unsere journalistische Sorgfalt hier nicht nachgehen. Ja. Die French Open zum Beispiel haben ein Pressestatement rausgegeben, das besagt, wir sind eine Non-Profit-Organisation, also wir machen das nicht, um Gewinn zu schöpfen, sondern wir leiten den kompletten Umsatz, den wir hier machen, zurück in das Turnier. Wir haben in den letzten Jahren 450 Millionen Euro investiert, damit die Anlage größer wird, damit die Spieler sich wohler fühlen. Davon gingen 40% in die Spielerfacilities, ne, dass die Umkleiden größer sind, moderner sind, in die Eisbäder, in die Fitnessräume, in neue Trainingsplätze. Und der Rest wird sozusagen in den Aufbau des Tennissports investiert. Natürlich vor allem in Frankreich, das ist halt eben auch das Problem, ja, dass die Grand Slams dann natürlich auf ihre Länder gucken. Deswegen ist der französische Tennisverband oder der britische oder der amerikanische oder der australische so finanzstark im Vergleich zu uns läppischen deutschen Tennisbund. Ja. Ne? Aber die sagen, sie teilen auch einen Teil ihrer Revenues mit der ITF, mit dem International Tennis Federation. Die ist nämlich auch eine Non-Profit-Organisation, die den Tennissport auf der Welt global stärken will. Und die French Open sagen, dass sie einen Teil ihres Gewinnes mit der ITF teilen und die daraufhin den Tennissport aufbauen. Dass es also quasi nicht einfach in die Taschen der einzelnen Leute geht. Wobei einer der französischen Tennis-Ex-Präsidenten ist einer der Präsidenten des französischen Tennisverbands ist im Gefängnis wegen Korruption. Also ich weiß nicht, wie viel daran stimmt. Ich weiß nicht, ob er immer noch im Gefängnis ist, aber es war auf jeden Fall mal so der Fall. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dann tatsächlich drin steckt. Aber ich glaube, das ist nur wichtig, dass wir auch deren Seite nochmal darstellen, damit die Leute wirklich alle Informationen haben, um sich dann am Ende, ich glaube, das ist das Beste, wenn man sich am Ende seine eigene Meinung dazu bildet.
Ja, aber es ist eine Menge los und das ist das Gute. Es ist gerade so viel Lärm wie sonst in kaum anderen Sport. Heute war auch die Fußballnominierung von Nagelsmann. Also es ging auch ein bisschen um Fußball heute und gestern war die von
Bist
Brasilien.
Bist du zufrieden? Bist du zufrieden?
Ja, ich bin überflogen. Also ich will natürlich, bin natürlich neuer Fan und ist der beste Torhüter. Aber dass das so spät bekannt gibt, sage ich, naja, okay, man hätte es auch früher sagen können. Aber ja, jetzt ist die Nominierung da. Wir drücken den Jungs natürlich die Daumen und hoffen, dass sie gewinnen. Ne?
Schön. Ja. Boris, ich hoffe, dass die Jungs gewinnen, dass unser Junge gewinnt. Genau. Hoffentlich. Wir drücken alle Daumen. Wir sind unparteiisch, aber wir sind ein bisschen parteiisch. Wir wünschen es alle. Alexander Zverev natürlich total. Er hat so hart gearbeitet in seinem Leben. Er hat sich das wirklich verdient. Mal gucken. Wir wissen es nicht. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Aber was wir tun können, ist die nächsten Wochen mit unserem Podcast begleiten, so eng wie möglich, so wie ihr es auch gewohnt seid. Und ich freue mich sehr darauf, Boris, wieder deine Expertenmeinung hier bei Becker Petkovic zu haben. Hast du noch etwas für den heutigen Tag oder wollen wir uns verabschieden? Ich weiß, du hast gleich noch einen Anschlusstermin.
Nein, aber ich will also nochmal betonen, es ist eine Riesenchance in meinen Augen für Sascha Zverev. Jetzt in Paris und dann in Wimbledon aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Alcaraz. Nehme die Chance wahr, Junge, mach es.
Mach it, das mag ich, mach it. Das sollte so ein Motto sein. Also wenn Fans nach Paris fahren, über Pfingsten zum Beispiel, um Sascha zu unterstützen, dann macht euch doch ein T-Shirt mit Mach it, Sascha, drauf. Mach it, Junge.
Mach it, Junge.
Mach it, Junge. Ja, schön. Vielen Dank, Boris. Ja. War wieder sehr erleuchtend. Ich freue mich sehr auf die nächsten 2 Wochen. Tolles Wetter angesagt. Also nehmt euch Spaghetti-Träger-T-Shirts mit, wenn ihr nach Paris reist. Und dann sehen wir uns hoffentlich da.
Und viel Sonnencreme. Und viel Sonnencreme.
Ja. Und viel Sonnencreme.
Genau.
Danke,
alles
Boris.
Klar. Danke dir.